Wusstest du, dass es eine Handgranate ist, ja, oder dachtest du, das ist so ein kleiner...
Nee. Sei doch mal ein Mann, soll ich dir einen blasen oder was kriegst du es dann hin?
Man akzeptiert immer nur die Liebe, von der man glaubt, dass man sie verdient hat. Caroline Kebekus, enge Freundin und gute Kollegin, die... ich habe langsam mehr von ihr gehört, die auf einem Geburtstag zu Ines gegangen ist und gesagt hat, ich weiß genau, was du für eine Alte bist. Da musst du dann irgendwann mal geschützt werden und du kommst in einen geschützten Raum, weil das auf einmal sehr, sehr konkret und in einem Bereich ging, wo ich einfach geschützt werden musste. Hier ist das Intro.
Heute ist Luke hier.
Hallo, herzlich willkommen. Hi. In eurem Podcast.
Hallöchen.
Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ich befinde mich hier in einer herrschaftlichen Villa im Süden von Kölns und besuche meine guten Freunde und freue mich, heute mit euch zu sprechen. Fühlt sich gut an.
Ja, wir haben gesagt, wir setzen uns einfach mal zusammen, quatschen und lassen Kamera und Mikros dabei laufen.
Triggerwarnung. Triggerwarnungen sind
Triggerwarnung, Luke mockt. Ja, genau. Triggerwarnung ist eigentlich Luke Mockridge. Jetzt kann ich deinen Namen nicht mehr aussprechen. Luke Mockridge ist hier im Podcast. Das ist eigentlich die Triggerwarnung schon für viele, oder?
Ich, bestimmt.
Ja.
Aber führt das immer dazu, dass dann Leute abschalten, wenn sie eine Triggerwarnung hören? Oder wollen sie dann quasi in diese sportliche Herausforderung rein? Wie sehr triggert mich dieses Thema tatsächlich?
Das weiß ich nicht, ja.
Also ich glaube, die wenigsten sagen, boah, Gott sei Dank war da die Triggerwarnung. Ich mache lieber aus und mache Gartenarbeit. Ich glaube, das machen die wenigsten.
Ich glaube, das hasse ich auch nicht, ja.
Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce Ill.
Luki.
Hi Joyce. Hallo Chris.
Hallo Luki.
Wie geht's dir? Du warst gerade in Urlaub in Kanada.
Ja, ich war in Kanada.
Bist seit 2 Tagen wieder hier.
Also 4 Wochen Kanada ist echt immer eine gute Idee. Da ist man weit weg, da ist man in der Natur, da ist meine Familie und mein Vater ist da auch groß geworden an dem See, wo wir da sind. Und ist Hammer, ganzen Brüder da. Man fällt auch immer wieder in so kindliche Muster. Also wenn meine ganzen Brüder an einem Ort sind, da ist man nicht 34 Jahre alt und Comedian, sondern ganz schnell wieder 12 und mittleres Kind.
Ja, vor allem, wenn dann Eltern und Geschwister und alle da sind.
Alle, ja. Und Anhang und Kind und Kegel, also ist schon Hammer.
Voll cool. Mhm. Und in der Zwischenzeit, das war ja, als du in Kanada warst, ist ja auch dann das Buch rausgekommen von dem Dr. Stevens, falsch verdächtigt.
Stevens oder Stevens?
Ich hab ihn tatsächlich gefragt, ich habe beim letzten Mal Stevens gesagt, aber er sagte mir, er heißt Stevens. Er hätte einen englischen Pass, glaube ich, ne?
Das Buch Falsch verdächtigt von Dr. Alexander Stevens hat einiges ins Rollen gebracht. Darin geht es um mehrere Fälle, bei denen Menschen falsch verdächtigt wurden. Unter anderem um den Fall Luke Mockridge. Stevens hatte Einsicht in die Akte und zeigt, was der Spiegel zum Beispiel nicht gezeigt hat. Ich habe bereits ein YouTube-Video dazu hochgeladen. Außerdem ein paar andere YouTuber, wie zum Beispiel Yvonne Muhlen, WBS Legal und andere. Es gab auch bereits ein paar Artikel dazu. Unter anderem wird in einem gezeigt, wie Ines Lukes Wohnung verwüstet hat, nachdem sie erfuhr, dass er mit Lena über WhatsApp geflirtet hat. Was auch der Auslöser für die Trennung war. Nun hat ein Juraprofessor Ines Agnoli angezeigt. Das Ermittlungsverfahren wurde sowohl in Köln als auch in Hamburg gegen sie eingeleitet. Wegen falscher Aussage. Zurück zum Buch.
Falsch verdächtig von Alexander Stevens und ist geilerweise direkt Spiegel-Bestseller geworden.
Ist krass, wie schnell das ging. Voll. Immerhin das,
Spiegel-Bestseller.
Ach ja.
Ach so. Ja. Oh ja.
Kann man gar nicht verstehen.
Sag mal, die Pointen, die man zweimal mit Wucht sagt, die sind dann immer besonders gut.
Ja. Mhm. Das sagst du immer, wenn du deine Gags zweimal sagen.
Ja. Aber der war ja eigentlich gut jetzt, nur ich habe ihn nicht gerafft.
Ja. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja.
Auch.
Ja, weil wir so im ernsten Mode hier sind, ne?
Ja.
Ja, das ist es so. Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr Lockerheit.
Dafür bin ich da, Freunde. Ich komme gerade aus dem Urlaub. Ich habe die kanadische Bräune noch drin. Ich bringe hier die Lockerheit rein.
Das finde ich eigentlich krass. Das ist ja sehr schnell Bestseller geworden, obwohl man ja ansonsten das Gefühl hat, die Thematik, die da jetzt, also was er jetzt im Buch aufgreift, dass das sonst halt noch nicht so groß thematisiert wurde. Aber immerhin hat es das Buch schon mal in die Bestsellerliste gepusht.
Ja.
Und dadurch haben es dann ja schon ein paar Leute mitbekommen. Und deswegen, das wollte ich jetzt am Anfang auch noch mal sagen, machen wir ja auch den Podcast jetzt zusammen, weil ich es einfach super wichtig finde, dass wir dich mal hören.
Ich habe für mich da eigentlich gar keine so eine richtige Strategie. Ich finde, also meine Strategie mittlerweile ist Strategielosigkeit. Also ich will gar nicht besonders auf eine irgendeine Art und Weise stattfinden oder mir Sachen raussuchen. Also ich habe auch alles abgesagt die letzten Jahre von Doku-Ideen bis hin zu Podcasts und Interviews und jetzt das Exklusive und Buchdeals und so, weil ich einfach finde, es gibt einen öffentlichen Raum und es gibt den privaten Raum und für mich war es immer total wichtig, das voneinander zu trennen und private Sachen haben einfach in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Ich möchte nicht dafür bekannt sein, mit wem ich schlafe oder was in meinem privaten Leben passiert, sondern ich bin Comedian, der sich lustige Sachen ausdenkt und die mit der Welt teilt. Und ja, deswegen ist das immer mein Fokus gewesen. Und ich fand es dann irgendwie so schade, dass ein sich nicht dazu äußern und nicht bei diesem Spiel mitmachen, was die letzten Jahre so um mich rum gespielt wurde, dass das fast schon so ausgelegt wurde wie so eine Art Schuldeingeständnis. Ja, also wenn der schweigt, dann wird da ja wohl was dran sein. Und so, nee, ich habe einfach keinen Bock, dieses öffentliche Spiel zu spielen, weil es ist ja einfach nur ein Zirkus und nicht real.
Und ein bisschen wurdest du jetzt vielleicht doch dahin gedrängt, dass wir jetzt heute hier aufnehmen und du ein bisschen mitspielst vielleicht, aber ja, auch nicht auf einer anderen Ebene. Ne?
Aber du hast doch nicht gedrängt, Joyce. Nee.
Also wir kennen uns ja,
Ach so, okay, ich dachte, du meinst damit dich. Nee.
Nein, okay. Die Öffentlichkeit, die hatte immer weiter so viel Druck ausgeübt, meinte ich so.
Ja, ich hatte eben den Vergleich mit Johnny Depp und Amber Heard ja gemacht, so wie, wenn Amber Heard hat halt 5 Anwälte und macht halt ein Plädoyer, und du hast im Prinzip keinen Anwalt gehabt und hast dich einfach selbst verteidigt, indem du quasi so ein 10-Minuten Insta-Statement gemacht hast.
Vor 2 Jahren, das meinst du,
ja. Ja, genau. Und die Jury ist quasi die Öffentlichkeit. Und natürlich, wenn sie von der einen Seite quasi 5 Stunden bombardiert wird und der andere einfach 10 Minuten was dazu sagt, ist ja klar, dass dann so eine Informationsasymmetrie ist. So.
Ja. Ja, aber die findet ja nur im öffentlichen Raum statt, ne? Also ich habe ja einen Anwalt.
Mit einem Anwalt, das war jetzt eine Metapher.
Ja, ja, okay.
So, ne? Genau, es geht jetzt nicht um das Gerichtliche, sondern um das Gericht der Öffentlichkeit. Mhm. So, und da hast du ja im Prinzip keinen Anwalt gehabt, weil du ja gar nichts gesagt hast.
Ja, ich hatte Joyce.
Ja.
Und Olli Porra und Pietro Lombardi. Ja. Also juristisch in der Öffentlichkeit war ich top aufgestellt.
Alles safe, ja.
Ja, ich glaube, das geht, was die Öffentlichkeit angeht, ist es ja wir werden ja immer in so duale Systeme fast schon gezwungen. Ne? Also die Öffentlichkeit unterteilt sich immer gut und böse. Und das ist ja so ein ganz altes, archaisches Denken. Und Social Media pusht quasi dieses 1- und 0-Denken. Ne? Und wir lassen uns immer in so 2 Schubladen. Bist du geimpft oder ungeimpft? Genderst du oder nicht? Boykottierst du die WM oder guckst du die? Bist du Team Luke oder Team Ines? Und das muss rasend schnell gehen, da musst du dich schnell laut positionieren, sonst bist du da raus. Und dieser Versuchung sind einfach sehr viele Leute nachgegangen, die sich da einfach schnell positioniert haben. Das ist so ein bisschen wie bei 1, 2 oder 3. Ne? Also ich habe das Gefühl, so bei Social Media wird oben so ein Thema reingeschüttet und dann musst du so wie bei 1, 2 oder 3 springen.
Ganz schnell, auch, ja.
Genau, und musst dann so, obwohl 3 ist schon zu viel, das ist eigentlich nur 1 und 2. Also Grautöne gibt's ja nicht. Und ich bin da, glaube ich, unter die Räder von irgendwas gekommen, was ich ja gar nicht so schlecht finde. Ne? Also wenn man es gibt ja auch eine Ebene in mir, die sagt, dass sich Leute total darüber echauffieren, aufregen und Konsequenzen fordern für jemanden, der mutmaßlich eine Vergewaltigung verübt haben soll, ist ja erstmal nichts Schlechtes.
Also du meinst, dass sich Leute dann für ihn es positioniert haben oder was willst du jetzt
sagen? Ja, grundsätzlich in einer Gesellschaft, wenn man hört, hier, der hat was Böses gemacht, dass dann Leute sauer sind.
Ja.
Ey, klar.
Das ist natürlich.
Das ist ein natürlicher Reflex, von dem ich mich auch nicht frei mache. Ne? Also ich war auch mal mit jemandem zusammen und innerhalb dieser Beziehung wurde mir auch erzählt, ich wurde von einem Rapper vergewaltigt, da bin ich auch durchgedreht und völlig hysterisch dagegen vorgegangen, bis ich dann feststellen musste, ah, das stimmte. Stimmte ja gar nicht. Also es gibt leider auch eben die andere Seite. Aber der natürliche Instinkt zu sagen, ich muss hier helfen oder das Richtige tun, ist erstmal nichts Verkehrtes.
Voll,
finde ich. Ist ja gut, genau. Nur, dass die Leute halt oft nicht die gesamte Informationsbreite halt haben. Ne? Und das ist halt dann auch in dem Sinne, glaube ich, dann dein Problem gewesen.
Beziehungsweise sie merken nicht, wenn sie auf eine falsche Fährte geführt werden. Ne?
Also ja,
manchmal gibt es ja so dieses bewusste hier, also nicht jeder, der aufzeigt und sagt, bitte hier entlang, ist ja der Richtige oder der Gute. Nicht jeder, der sagt, ich bin der Gute im Social-Media-Game, ist ja automatisch der Gute.
Der Punkt ist ja auch, 80% sind ja normal. Es ist ja nur diese kleine Minderheit, die quasi dieses öffentliche Bild oder dieses Schreihalsbild halt dann.
Genau, das ist auch so ein bisschen in meinem Programm Trippy, überall auf Tour. Keine Werbung gemacht. Darf man auch mal machen, oder? Ja, klar. Ja,
darf man Podcast-Gast hier.
Darf man, ne? Ja. Gut. Rede ich auch darüber, dass die Welt gar nicht so schlimm ist, wie sie uns immer verkauft wird. Ne? Also wir haben in Diskursen immer den lauten, radikalen Rändern das Mikro überlassen und die definieren quasi, wie es um Dinge steht. Aber wenn du jetzt einfach auf der Straße rumläufst, also wenn du zwei Menschen nimmst, der eine konsumiert nur Medien, ein Jahr lang, sitzt in der abgedunkelten Raum, konsumiert nur Medien, der andere läuft ohne Medien konsumieren durch Deutschland, ein Jahr lang. Und dann müssen beide ein Essay darüber schreiben, in welchem Status das Land sich befindet. Du wirst zwei völlig verschiedene Essays haben, obwohl Medien abbilden sollen, was in der Gesellschaft los ist.
Ja, und damit willst du ja auch wahrscheinlich ein bisschen sagen, dass dir im echten Leben abseits von Social Media auch gar nicht dieser Hate entgegengekommen ist.
Null. Ja.
Gar nicht? Ach, okay.
Also ein Typ auf dem Fahrrad hat mal gesagt, du bist ein Wichser.
Ja, dass da mal vereinzelt jemand dabei ist. Also bei mir war es ja auch so, ich habe einmal einen bösen Blick bekommen, so wo ich dachte, oh, die Person findet mich, glaube ich, richtig scheiße. Aber mehr war es halt dann auch nicht. Und jetzt habe ich ja auch gesehen, beim Perukaville bist du durch die Menge gesprungen, hast Stage-Diving gemacht. Das würde man sich ja auch nicht trauen in deiner Position, wenn man jetzt Angst hätte, da würde einen dann einer vermöbeln oder sonst irgendwas.
Ja,
ne?
Natürlich denkt man das. Also das ist ja auch so... Der Fehler oder mein großes Learning aus der Zeit ist, das, was online passiert, ist halt einfach nicht wirklich die Realität. Da draußen ist alles gut. Ich habe sogar Menschen, ich habe Maren Kräumann im Savoy gesehen.
Ach.
Und die hat, ach Mensch, Luke, und gute Nacht. Ja, und Simon Pierce war dabei, möchte sich zu uns setzen. Nö, ich bin müde, aber macht mal schön, Kinder. Und gute Nacht. Und du sagst, wow. Also ja. Maren Kräumann, fürs Verständnis, war die beim Deutschen Comedy-Preis da massiv gegen mich gehatet hat und dafür gesorgt hat, dass ich sehr viel angegangen wurde. Aber Haltung gibt's halt nur, wenn Kameras laufen.
Und du hast eben auch mal kurz so gesagt, und man lernt. Und das wäre nämlich jetzt so meine Frage gewesen. Hast du durch auch vielleicht alles, was jetzt danach passiert ist und so, sagst du, ja, das war vielleicht auch teilweise echt richtig scheiße, aber ich habe was gelernt daraus so. Oder auch für dich kannst du sagen, so, ja, du hast auch bemerkt, was Themen vielleicht bei dir waren, wo du jetzt dran arbeiten konntest auch so.
Ich glaube, oder ich weiß, dass Menschen, die irgendwas erleben, was irgendwie krass war oder traumatisch oder wie man auch immer es nennen möchte, die durchlaufen immer gleiche Phasen. Also man sagt, boah, wie ist das alles unfair und wie scheiße und ungerecht ist das? Und dann ist eine Trauerphase und dann ist eine Wutphase. Und dann fängt man an zu reflektieren, dann fängt man an zu lernen. Dann kann man an der einen Stelle um Entschuldigung bitten, dann kann man da um anderen Leuten vergeben. Dann reift man, lernt und dann irgendwann kommt man an so einen Punkt von optimistischer Gelassenheit, wo man nach vorne blickt und sagt, boah, also wenn ich es dadurch geschafft habe, dann habe ich jetzt ein paar Schichten mehr auf meiner Rüstung, was das Leben angeht und weiter geht's. Das ist ja... Das erleben Menschen jeden Tag.
Ja.
Und in unterschiedlichsten Facetten. Bei mir steht's halt in der Zeitung.
Mhm.
Wenn ich da jetzt nicht gelernt hätte aus dem Ding, dann wäre ich ja schön blöd.
Was hast du dann so daraus konkret gelernt?
Viele Sachen, ne? Also man fängt ja dann immer so in der Kindheit an und dann rollt man so die Geschichte auf und dann hinterfragt man sein Verhalten und man hinterfragt, warum man eigentlich ist, wie man ist. Das hat ja Gründe. Ne? Anstatt zu sagen, die sind alle doof, sagt man, okay, was ist eigentlich hier mein, was ist eigentlich hier mein Zutun? Und das würde jetzt zu weit führen, das aufzubröseln, was ich da genau gelernt habe und an welcher Stelle ich Dinge in meinem Leben verändert habe. Aber man kommt halt irgendwann mal dazu, dass sich das Leben verbessert.
Voll.
Und so wie mein Leben gelaufen ist, war irgendeine Art Knall unausweichlich.
Mhm.
Und da waren ganz viele Faktoren. Karriere, Ruhm, Leute, die einen erkennen, viel Geld, viel Macht, all das. Und damit irgendwie Mitte 20 umzugehen, das führt halt zu Fehlern.
Mhm.
Und ich bin kein Fan davon zu sagen, ah, alles, das ist mir so passiert und ich bin das Opfer in diesem Ding. Nee, ich bin total auch treibende Kraft von Energien und bestimmten Strömungen, die im Leben passiert sind. Und dann muss man daraus lernen und sagen, okay, wie kann ich mein Leben verbessern, dass ich gesunde, gute Beziehungen zu Menschen führen kann.
Voll. Und das macht man dann. Ein großes Thema bei Chris und mir, so womit wir uns befassen, ist ja auch immer so, das Innen ist viel wichtiger als das Außen.
Ja.
Und das hatten wir ja auch manchmal so ein bisschen, dass wenn man viel gerade auf einer Bühne steht und nicht nur jetzt im Fernsehen vor einer Kamera, sondern wirklich so, was Musiker wahrscheinlich haben, Stand-up-Comedians, diese Energie, die du dann kriegst, wenn du auf der Bühne stehst, dass man ja auch, viele kriegen ja dann auch so ein Loch, wenn dann so eine Tourneephase vorbei ist oder so, weil man eben merkt, was dieses Außen, wie viel das einem gibt, und wenn das auf einmal wegfällt, dann ist manchmal im Innen nicht mehr so viel. Und ich habe bei dir so das Gefühl, dass du in der Hinsicht auch so krasse Wachstumsschritte gemacht hast, dass dein Selbstwert viel weniger dadurch bestimmt wird, wie viel Jubel du von außen bekommst, weißt du?
Exakt. Also das war so ein bisschen immer meine Achillesferse, zu sagen, mein Selbstwert leitet sich davon ab, wie ich im Außen wahrgenommen werde. Mhm. So, und dann kommt Corona und ich kann nicht mehr auf die Bühne. So, ich kann nicht mehr zur Tankstelle gehen, die mich mit Endorphinen und mit Selbstliebe auffüllt. So, das fällt weg. Und dann gucke ich es ins Internet und alle gefühlt hassen mich. Alle sagen, der Typ muss. So, und dann wirst du gezwungen zu sagen, okay, ich muss mich von innen heraus aufbauen.
Das war dann so im Prinzip der maximale Downfall, ne?
Exakt.
Den du kriegen konntest,
oder? Von einem ziemlichen Höhepunkt,
wo man
im Außen ultra viel positive Energy bekommen hat, ja.
Aber das meine ich mit Dramatik.
Ja, die Fallhöhe ist halt extrem. Als Stefan Raab 2.0 und dann auf einmal total gehatet im Internet.
Ja.
So, aber meinst du in gewisser Weise, weil du gesagt hast, so dein Weg oder dein Leben, es war irgendwann klar, dass du vor eine Wand fährst. Meinst du, das war gut so?
Auf jeden Fall.
Also das hast du gebraucht, ist halt die Frage, was es für eine Wand ist, aber du brauchtest einen von Bug?
Ja, tiefenpsychologisch würde ich sogar so weit gehen und sagen, ich habe diese Situation ein Stück weit mir sogar selber kreiert. Mhm. Also ich habe selber dafür gesorgt, dass da eine Sprengung einfach stattfindet. Und das fängt dann auch bei der Partnerwahl an, ne? Dass du einfach sagst, okay, hier ist eine Handgranate. Let's go.
Wusstest du, dass es eine Handgranate ist, oder dachtest du, das ist so ein kleiner Silvesterböller?
Nee, das wusste ich.
Okay.
Ja, also ich habe so eine Stimme in mir drin, das habe ich auch mal bei Hotel Matze erzählt, so ein innerer Kritiker, der einfach alles zerredet, alles kaputt macht, immer sagt, ich kann nichts, ich bin nichts. Und der war dann so ein bisschen mein Antrieb, auch in der Karriere immer höher und höher zu steigen. Ne? Also niemals den Boden unter den Füßen zu verlieren, sondern immer, okay, du kannst nichts, und gegen diese Kritikerstimme muss ich antreten. Und so war es dann, dass ich in meiner Partnerwahl auch jemanden mir ausgesucht habe, mit dem die Stimme des inneren Kritikers zusammen sein kann. Also auch jemand, der mich ständig runtermacht, der mich entwertet, der sagt, wie kacke ich bin. Und das dachte ich, dass das gesund ist, weil das ist die einzige, die ehrlich ist. Alle anderen sind nur Ja-Sager und Honig ums Maulschmierer. Die ist ehrlich.
Ja, weil eine Mitarbeiterin hatte mir auch mal erzählt, dass sie irgendwie bei Natur oder so von dir wart und du auch total aufgeregt warst, auch vor allem, weil Ines vor Ort war und zugucken wollte halt beim Auftritt, und dass Ines dann reingekommen wäre und irgendwie gesagt hätte, wie, du bist aufgeregt, sei doch mal ein Mann, soll ich dir einen blasen oder was, kriegst du es dann hin? So.
Ja.
Da war ich so voll schockiert, dass ich dachte, oh nein, irgendwie so den eigenen Partner würde man doch so voll supporten dann und eher pushen und beruhigen und motivieren. So.
Ja, ich glaube, man akzeptiert immer nur die Liebe, von der man glaubt, dass man sie verdient hat.
Mhm.
Und wenn man keine hohe Meinung von sich selber hat, warum auch immer, dann geht man in Beziehungen ein mit Leuten, die nicht gut für einen sind. Wahrscheinlich beidseitig genauso. Wahrscheinlich wird Ines das über mich genauso sagen. Ne? Aber das hat eigentlich immer mit dem Selbstwert zu tun. Also glückliche Menschen ziehen glückliche Menschen an, und andersrum genauso. Also jeder Mensch führt doch Beziehungen und schaut dann rückblickend auf diese Beziehungen, und es gibt immer ganz bestimmte Gründe, warum die nicht funktioniert haben, die einen dann beschäftigen, an denen man arbeitet, reflektiert, und dann kommt man weiter.
Und warum, und
dann
man die auch angezogen hat, ne?
Ja, exakt.
Diesen Partner oder die Partnerin.
Genau, ist nur die Frage, ob das dieselben Gründe sind oder andere.
Nee, das sind eigentlich immer andere, und
okay,
die sind Teil der Entwicklung,
ja, okay.
Die man einfach macht im Leben.
Das hast du mir auch damals oft erzählt, so dass die dich eigentlich gar nicht witzig findet und dann dachte ich manchmal auch, was findet ihr beide aneinander so, aber du hast halt immer so das Gefühl gehabt, aber sie sagt mir mal ihre Meinung halt so, ne?
Ja, sie
kriegt mir nicht
ist.
In den Arsch, und wie man es dann auch manchmal in der Position da gewöhnt ist, dass immer alle nett und freundlich sind, und da ist mal jemand, der ist anders halt.
Genau, also wenn du, blöd gesagt, wenn du alle haben kannst, dann willst du die, die dich scheiße findet.
Mhm.
Und die in Sex-Podcasts erzählt, dass kein Mann sie richtig ficken kann, dass alles Schlappschwänze sind, so. Und auf einmal wird es so ein sportliches, okay, Challenge accepted.
Ja.
Dann nehme ich jetzt Und dass das kein guter Nährboden für eine Beziehung ist, witzig, das ist mir jetzt auch klar.
Ist ein bisschen wie dieses Prinzip, was wir auch in unserem Buch drin hatten, dieses, warum Frauen oft auf die Bad Guys stehen, so. Ja. Ne, da denke ich, ist oft eben ähnlich, dass man dann denkt, das ist der sich nie auf eine Beziehung einlässt, aber bei mir, dann muss ich ja was ganz Besonderes sein, wenn er mit mir eine Beziehung eingeht, so, ne?
Ja, also, es ist aber dann immer ein nicht ganz funktionierendes Selbstbild, ne? Mhm. Also irgendwas in meinem Selbstbild stimmt nicht und ich krieg eine Bestätigung auf einem Level, die nicht gut ist, aber es ist falsch verkabelt, deswegen funktioniert das. Ja. Und das endet halt in einem Desaster. Aber mir haben ja auch viele Leute, haben mich auch gewarnt, Caroline Kebekus, enge Freundin und gute Kollegin, die
gewesen,
ich habe lange nichts mehr von ihr gehört, die auf einem Geburtstag zu Ines gegangen ist und gesagt hat, ich weiß genau, was du für eine Alte bist und der Typ ist wie ein Bruder für mich und wenn du dem wehtust, dann bringe ich dich um.
Hat sie gesagt, du bist wie ein Bruder für sie?
Ja. Und
sie dir.
Und dann war Ines total pisst und wochenlang pisst und das habe ich dann Caro erzählt und die so, okay, dann kläre ich das. Dann gab es noch eine Party, dann war Caro wieder da und hat gesagt, ey, ich habe gehört, du hast das im Falsch, es tut mir leid, aber trotzdem, der ist wie ein Bruder für mich und wenn du Scheiße baust, bringe ich dich um.
Das heißt, sie...
Also sich entschuldigt, aber trotzdem nochmal den Punkt gemacht. So.
Und das war aber dann hat sie sich ja komplett gedreht, ne? Also Caro meine ich jetzt. Dann als die Anzeige von Ines, also als Ines das alles da öffentlich gemacht hat.
Naja, die hat nie Ines so wirklich supported, so, glaube ich. Nicht. Das ist ja die Comedy-Szene ist ja gerade sehr wenig lustig, sondern sehr moralisch. Mhm. Und das ist einfach ein feministischer Blick, was ja in der Gesellschaft total legitim ist. Und
aber sie ist dir doch dann entfolgt, oder nicht?
Genau, und dann ist sie mir auf Instagram entfolgt.
Also du bist ja quasi wie ein Bruder für sie.
Ja.
Und dann, Entschuldigung, ich sag das jetzt so ironisch. Und dann ist sie ihrem Bruder quasi entfolgt.
Ja, aber ist das, ich finde das ja lustig. Mittlerweile finde ich das lustig, weil auf Instagram entfolgt, das klingt jetzt wie so eine dramatische Wendung. Ja. Aber es sind einfach...
Blockiert.
Die ist eine 45-jährige Multimillionärin.
Aber ihr wart doch gut befreundet.
Ja, aber Medienfreunde sind ja nicht echte Freunde. Ja. Warum auch immer in den letzten 2 Jahren, ich kenne jede Sex-Story und Scheiße-Bau-Story von Prominenten, weil sie mir immer erzählt werden. Die Leute rufen mich an und sagen, ja, ist ja echt schlimm, also ich kann mich nicht positiv äußern dir gegenüber öffentlich, aber ich sag dir jetzt mal unter uns hier bei dem und dem, da musst du mal gucken und der hat das erlebt. Also, krass. Mir trauen jetzt irgendwie Leute alles an und wir haben alle irgendwie Skelette, aber wir tun so, als wären wir perfekte Menschen. Und das Wertesystem von Social Media kollidiert, oder das perfekte Social Media Wertesystem kollidiert mit den Grautönen des echten Lebens. Mhm. Und da gibt's dann dieses Knirschen.
Jetzt hast du aber ja eine schöne, gesunde Beziehung. Die ist ja letztens von der Bild-Zeitung öffentlich Bild-Zeitung geworden, ne?
Ja, mega. Wenn's da drin steht, mega, oder?
Ja, ich kann's ja bestätigen. Nein, aber ich finde, daran sieht man jetzt einfach, dass, weil ich kenne deine Freundin ja und ich weiß einfach, was das für ein wundervoller Mensch ist, so, weil ich sie ja auch schon lange kenne. Und ich weiß, was ihr für eine schöne, liebevolle, gesunde Beziehung habt. Und ich finde, daran merkt man auch einfach, wie du auch gewachsen bist, so, weißt du?
Ja, ich kommentiere
nichts.
Sowas nicht, aber.
Okay. Aber, ist aber okay, mein Lächeln dass ich das
darf
sagen.
Ja, darf ja. Darf ja was verraten.
Ja, ja. Ja.
Nein, also ich will Menschen, die mir wichtig sind, nicht in diese Welt reinbringen, von der ich weiß, wie sie auch sein kann.
Ja, verständlich.
Und deswegen, ja.
Ja.
Ja. Aber danke.
Ja, also wir hatten ja schon mal so ein bisschen dieses, hat's ja gerade eben angesprochen, dieses Thema, was Leute vielleicht auch im Internet losgelöst haben. Shitstorm, hatte ich eben zu dir Shitstorm gesagt und du hast gesagt, das ist ja eigentlich schon zu wenig gesagt bei Luke. Shitstorm oder hatte das Patrick gesagt? So dass man fast ja gar nicht von einem Shitstorm sprechen kann, weil es ein Ausmaß hatte, was darüber hinausging, dass halt viele haben ja immer mal in Kommentaren Lynchmob, Hetzjagd, Hexenjagd geschrieben, so, ne? Und da einfach mal so, also da möchte ich nochmal ganz klar sagen, es ist okay, wenn man sich eine Meinung bildet, aber das ging ja wirklich in die Richtung, Menschen haben ein Urteil gefällt und ich finde, Meinung bilden okay, wenn man nicht weiß, was die Wahrheit ist, aber Urteile fällen, das sollte man wirklich Gerichten überlassen, weil eben keiner dabei war. Und dann finde ich es so krass, dass es wirklich in die Richtung ging, dass Menschen dich verurteilt haben, ein Urteil über dich gefällt haben, als hätten sie alle Einsicht in Akten und was weiß ich gehabt und könnten ein Urteil fällen. Und das fand ich halt so krass, ne? Und da frage ich mich halt so, ob du darüber mal was sagen magst, wie das für dich war, weil ich hatte immer so das Gefühl, in der Zeit, wo dein Statement damals kam und wo Menschen vielleicht auch gefordert haben, dass du dich äußerst, dass du ja tatsächlich einfach psychisch gar nicht in der Lage warst, dich zu äußern. Also das, weil ich ja auch weiß, wie es dir ging und dass ich so das Gefühl hatte, man will da gerade etwas von dir, von einem Menschen, der aber für den das gerade überhaupt nicht möglich ist. So. Mhm. Erst eine sehr lange Zeitspanne Shitstorm und dann kam eben dieser Spiegelartikel und ich hatte so das Gefühl, da ging es dann wirklich in die Richtung weg von Shitstorm und vielleicht Meinung bilden, sondern dass fast von Medien und anderen Prominenten plötzlich ein Urteil hochgehalten wurde. Und das hat ja bei dir nochmal richtig krass innerlich was ausgelöst, ne?
Ja, das Problem für mich an dieser Sache war, das war schon alles juristisch durch, ne? Also ich hatte das Gefühl, dass wir durch sind, dass, okay, jetzt haben wir's. Das hatte ich ganz oft. Mhm. Und bin dann immer wieder so, ah fuck, jetzt kommt doch wieder irgendwas und doch wieder. Und jetzt, also erst kriegst du diese Anzeige, dann, okay, krass, Anwalt geholt, ne, meine Geschichte geschrieben, abgegeben.
Wann, die Anzeige war im April 2020? Oder nee? Oh,
ich krieg das alles gar nicht mehr genau zusammen.
Nee. 19, ne? Stimmt. Ja, okay. Mhm.
Und dann innerhalb kürzester Zeit hat die Staatsanwaltschaft, aber weiß gar nicht, ob das jetzt so lang war oder nicht. Auf jeden Fall die Staatsanwaltschaft gesagt, das widerspricht sich hier.
Und deswegen wird gar keine.
Hier kann man nicht ermitteln, weil hier ist nichts. Mhm. Ja. Selbst der Vorwurf war nicht justiziabel.
Ja.
Und dann wurde die Geschichte verändert und wurde von der Justiz in den öffentlichen Raum, also wurde da platziert.
Meinst du das jetzt, ist das der Spiegelartikel? Oder was meinst du?
Das war einfach dann Podcasts und Interviews.
Ach so, okay, das meinst du mit Geschichte verändert.
Genau.
Also, aber wurde ja, du meinst ja nicht von der Justiz wurde das in den öffentlichen Raum gebracht. Die Justiz hat das ja nicht gemacht, sondern erst war es ein Fall, der nur bei der Justiz lag und dann kam es plötzlich
in den öffentlichen Raum. Genau, und dann ist man da nicht weitergekommen und man hätte noch viel weiter gehen können. Also das stimmt auch nicht, dass alle juristischen Mittel ausgehen. Man hätte wirklich das noch. Und da gehören ja so Geschichten hin. Also in. Und dann wurde.
Also du meinst jetzt von Ines Seite nicht von deiner, beziehungsweise von deiner ja auch. Du hättest ja auch theoretisch gegen Anzeige erstatten können. Ja. Es wurden ja von beiden Seiten nicht alle juristischen Mittel ausgenutzt.
Das ist ja dann immer Content, ne? Also ich wollte nie aus dieser Sache Content machen. Hm. Und dann kochte alles hoch und dann merkst du, okay, ich kann Shitstorm, ich habe schon ein paar gehabt, du hast auch ein paar gehabt, dann legt man das Handy weg und sagt, da ist es ja nur in diesem kleinen schwarzen Rechteck. Und hier draußen ist das ja nicht. Hm. So, aber dann fing an, dass der Shitstorm quasi die Scheiße lief aus dem Handy raus und fing an, mein Umfeld und mein Leben zu verändern. Und sagst, okay, jetzt langsam passiert hier was, was echt übergriffig ist, weil es ist nicht nur im Social-Media-Bereich, sondern meine Familie ruft mich an, meine Freunde rufen mich an. Was ist hier? Ich verliere Jobs, meine Eltern verlieren Jobs, meine Brüder verlieren Jobs.
Dein Bruder ist aus der Fahrschule geflogen.
Mein Bruder fliegt aus der Fahrschule. Aber immer so, okay, krass, das ist ja echt.
Ja. Ja.
Und dann wird's sehr schnell sehr echt. Und dann, also ich habe das Gefühl, Social Media hat die Deutungshoheit über meinen Fall der Justiz entzogen. Hab gesagt, mir ist scheißegal, was eine Staatsanwältin denkt, die das monatelang geprüft hat. Ich vertraue jetzt mal lieber einer Online-Aktivistin mit einem Fake-Namen und die soll jetzt mal entscheiden, wie es läuft. Und dann damit konfrontiert zu sein, ist wirklich, weil du sagst, das kann nicht sein. Was passiert? Warum ist das so? Und dann mit dem Spiegelartikel, irgendwann mal kam der Punkt, wo es ist wie wenn dein Haus brennt. Dein Haus brennt und du läufst immer wieder rein und rettest Sachen raus. Mhm. Und irgendwann guckst du auf dieses Haus und sagst, okay, ich glaube, es muss jetzt einfach niederbrennen. Also vielleicht ist es für alle besser, wenn das Haus jetzt und das Haus als Metapher für mich und meine Karriere jetzt einfach komplett niederbrennt und so und auf einmal steht da, ich bin ein Mann und dann kommst du an einen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt muss ich hier eine Reißleine ziehen und bin dann aber zwangseingewiesen worden und habe 3 Monate in einer Klinik verbracht.
Zwangseingewiesen heißt?
Ja. Da musst du dann irgendwann mal geschützt werden und du kommst in einen geschützten Raum, weil
das auf einmal sehr, sehr konkret und in einem Bereich ging, wo ich einfach geschützt werden musste. Und ja, bin da sehr dankbar, dass ich da ein Umfeld hatte, die das gecheckt hat und die dann dafür gesorgt haben, dass ich an einen sicheren Ort komme. Und ich glaube, dass ja, man denkt jetzt natürlich immer an so Überschriften, ne? Und jetzt Mockridge, Suizidversuch oder was auch immer.
Das,
und dann,
das wollen wir ja jetzt gar nicht, ne?
Ich glaube, was mir wichtig ist, dass Menschen checken, dass es oft Momente im Leben gibt, wo du glaubst, es geht nicht weiter. Und das war's. Und dass dahinter aber noch ganz viel sein kann. Und ja, das ist eigentlich echt total toll, ne? Und das meine ich mit, wenn du so eine Situation durchlebst, dann ist da Trauer, Wut, Schmerz, Reflexion, Entschuldigungen, Verzeihen, Reifen, Lernen, Erwachsenwerden, optimistische Gelassenheit. Mhm. Und jetzt mit 34 darauf zurückzublicken und zu sagen, okay, ich habe einen High Point und einen Low Point meines Lebens oder meiner Karriere, wie auch immer du es nennen möchtest, eigentlich schon erlebt, wenn der Rest sich jetzt dazwischen ab. Also ich fühle mich so gestärkt und glücklich und optimistisch für den Rest meines Lebens, dass ich das einfach viel mehr nach außen tragen möchte und sagen, es geht immer weiter. Und es geht immer weiter.
Ich wollte dann auch so ein bisschen darauf eingehen, dass du mir erzählt hast damals auch, dass diese Therapie, die du da in der Klinik gemacht hast, dass die echt richtig gut war, ne? Also, dass du da dich auch wirklich gut aufgehoben gefühlt hast dann und dass dann dir das auch in dem Moment auch geholfen hat, mit anderen Dingen natürlich, nicht nur das, ne?
Ja, super. Also zum einen muss man wirklich da in Sachen Stigmatisierung noch einiges tun. Also ich habe dann auch von großen Accounts, als die Bild-Zeitung hat mich dann irgendwann mal geoutet und dann hieß es, ich weiß gar nicht, ob es die Bild-Zeitung war, in irgendeiner Zeitung stand Luke Mockridge in Nervenklinik eingewiesen und da gab es Bilder. Und dann gab es große Accounts, Kollegen, die gesagt hätten, dass es eine Strategie war, dass ich, dass es ganz klar ist, dass ich jetzt quasi mich als Opfer inszeniere. Ich war mit, weißt du, abgeschossen auf Tabor.
Also, dass man, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass die so gesagt haben, es wäre eine Strategie, weil ich weiß, als du in die Klinik eingewiesen wurdest, konnte ich dich ja zum Beispiel gar nicht mehr erreichen, weil du kein Handy hattest.
Handy weg, alles weg.
Zumindest in der ersten, also in der in einer langen Phase und da habe ich ja mit deinem Papa gesprochen und also ich habe ja auch gemerkt, was dein Papa für Sorgen um dich hatte und was für eine Angst und es ist so krass, dass Menschen wieder meinen, sie wissen, was passiert ist. Also das finde ich so krass.
Ja, ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, was ich finde es dann auch immer krass, wenn Leute sagen, es gäbe keine Cancel Culture. Das ist ja dann so ein bisschen das Argument, so ja, gibt's ja gar nicht. Mhm. Und das finde ich weil das ist für mich ganz benachbart mit so einem, mit so einer Aussage wie Flüchtlinge, die haben doch alle ein Smartphone. Was soll denn die Scheiße? Denen geht's doch gar nicht so schlecht, die haben alle ein Smartphone.
Ja.
Also ich tritt jemandem in die Fresse und so, er lebt doch noch, soll sich nicht so anstellen.
Ja.
Und das von vermeintlich den Guten.
Ja, ne?
Die gute Seite, die sagt, nö, es gibt's ja. Das ist,
weil ja, das ist ja, um das eigene Verhalten zu rechtfertigen.
Exakt.
Auch, ne?
Ja.
Weil am Ende würden sie einen ja gerne komplett canceln.
Ja.
Weil es wird ja oft gefordert, keine Bühne mehr für weiß ich nicht was. Und das Ding ist nur, dass wir froh sein können in unserer Gesellschaft, dass eben nicht alle bei diesem Canceln mitmachen und es immer mal wieder Möglichkeiten gibt von Menschen, die sich eben trauen zu sagen, nee, wir machen das jetzt trotzdem. Ne?
Das Canceln findet ja im Prinzip durch die Mittelsmänner statt. Ne? Also jetzt Medien oder sonst was, durch die findet ja das Canceln statt, durch die kleine Minderheit, die sehr laut ist. Aber im Prinzip, du warst doch, hast doch den Comedy-Preis letztes Jahr oder vorletztes Jahr bekommen, weil du der bestverkaufte Bestselling-Comedian oder sowas. Das heißt, dem Endkunden, der hat dich ja gar nicht gecancelt, wenn man so will. So,
nee. Ja, wir hören nur radikale, laute Ränder, ne?
Ja.
Genau, und dann kriegen Sender, weiß ich nicht, Produktion, kriegen dann halt Angst. Und
ja, ich finde, genau, da muss man, das ist, wir sagen immer, das gibt's nicht. Und vielleicht gibt's das nicht, ne? Also, ich meine, liebe, wenn da Cancel Culture Menschen da draußen sind, macht ruhig weiter, ne? Also, lasst euch jetzt nicht vom Pfad ab. Bringen, nur weil ich mich nicht umgebracht habe. Es wird sich noch einer umbringen und toi, toi, toi. Also ist noch nicht jede Schlacht verloren. Die Angst davor ist halt real. Ne? Also wenn eine Caroline Kebekus sich als 45-jährige Multimillionärin gezwungen fühlt, mir bei Instagram zu entfolgen, dann macht die das aus einer Angst davor, gecancelt zu werden. Und da muss man, das ist ja real.
Ja,
diese genau. Angst davor ist total real. Ne? Oder,
ja. Und in einem gewissen Maß passiert das eben ja auch. Vielleicht nicht bis zum allerletzten.
Ja, ne? Vielleicht ist das Wort canceln falsch, ne? Vielleicht sagt man einfach Attacking also Culture. Ich habe
eben gesagt, dass sie probieren es halt, ne? Und wenn sie es könnten, würden sie es auch. Und die Mittelsmänner würden es auch machen. Aber da der Endkunde, der will das ja eigentlich gar nicht. Und das kann man ja daran sehen, dass du am Tickets ja trotzdem noch viel verkaufst. So. Im Prinzip haben beide Seiten recht. So die Seite, die sagt, Cancel Culture existiert nicht, weil du ja viel verkaufst. So. Mhm. Und die Seite, die aber sagt, Cancel Culture existiert, weil ja die eine Seite probiert es und würde canceln, wenn sie könnte. Sie kann es nur nicht.
Aber das ist dieses so. Verlangen, wieder auf 0 und 1 zu gehen. Ja. Ne? Dieses, okay, das gibt's nicht oder das gibt's ja doch.
Genau, die Wahrheit liegt grau. Dazwischen oder es haben beide recht.
Ja, ja.
So. Oder beide, jeder hat auf verschiedenen Argumentsebenen recht. So.
Voll. Ja, es gibt keine absolute Wahrheit, ne? Also.
Nee.
Und auch noch nie, aber Social Media beansprucht, oder Social Media braucht die absolute Wahrheit, weil sie halt verknappt das Leben abspielt.
Ich wollte in diesem chronologischen nochmal gerade auf den Comedy-Preis eingehen, weil der war ja kurz nach diesem Spiegelartikel, ne? Das war ja gar nicht so lang auseinander.
Ja.
Da warst du ja schon in der Klinik,
ja, ne?
Und ich weiß nicht, ob gewisse Menschen nicht mitbekommen haben, wo du, an welchem Punkt du schon warst, quasi, an welchem Tiefpunkt.
In der Szene?
Ja.
Das wussten alle.
Das wussten alle, ja, oder? Und dann habe ich mich gewundert, dass beim Comedy-Preis halt noch so gegen dich gewettert wurde, weil ich dachte, okay, was wollen Menschen, dass du dich umbringst? Das kann es ja nicht sein, weißt du? Also wenn man schon weiß, an welchem Tiefpunkt du bist und das dann das nochmal so hochzuhalten und weiter Öl ins Feuer zu gießen, weil es war ja schon, wie du gesagt hast, das Haus brannte schon komplett.
Mhm.
Ne? Und wenn man dann noch was macht, dann ist es ja eigentlich wie nur so, ich will das Feuer noch größer machen und ich will das Feuer auf jeden Fall am Laufen halten irgendwie. Ne? Da weiß ich ja, dass du das da irgendwie trotzdem mitbekommen hast, was beim Comedy-Preis passiert ist. Und obwohl du schon in so einem Safe Space warst und hast ja auch Medikamente bekommen und so, ne? Und trotzdem bist du daraufhin ja nochmal zusammengebrochen.
Ich habe den Comedy-Preis ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt gar nicht so.
Du hast es nur so.
Krass. Also ich hatte keinen Fernseher, ich hatte kein Internet, ich wusste nur, da war was und das hat man dann irgendwie. Mhm. Dann gab es immer wieder Tiefpunkte und Sachen, wo man dann zusammenbricht, aber jetzt, was mit dem einen oder anderen zusammenhängt, weiß ich nicht.
Ja.
Ich keine Ahnung, was Maren Kreumann oder Hazel Brugger geritten hat. Das ist deren Thema. Und
weil ich meine, da würde ich gerne nochmal darauf eingehen, auch ohne da jetzt wirklich zu haten, weil am Ende haben sie sich von der Sache her, sagen wir jetzt nur mal rein bei der Thematik, haben sie sich ja aktivistisch für was Gutes wieder eingesetzt. Ne? Mhm. Aber die Art wie ist mal wieder die Frage, weil das auf deinem Rücken eben auszutragen, obwohl sie erstens alle wussten, wie es dir geht und zweitens eben die Wahrheit selber nicht kennen, find ich halt, das fand ich dann halt krass. Und trotzdem hast du mir letztens noch gesagt, dass man auch dafür, und das sehe ich ja auch so, ich glaube, wir denken da ja ähnlich, auch noch trotzdem wieder ein gewisses Verständnis so für aufbringen kann. Man will jetzt nicht mal hingehen und sagen, hey, die müssen jetzt Konsequenzen erfahren, die müssen muss da irgendwie gehatet werden und jetzt ziehen wir irgendwie ein T-Shirt an, Konsequenzen für die Bruggers oder was auch immer. Aber am Ende lese ich natürlich jetzt sowas sehr oft, dass Menschen jetzt gerade an dem Punkt, wo so viel neue Informationen rausgekommen sind, da auch eben Konsequenzen fordern.
Ist das so, ja?
Voll, voll.
Ach, gegen Hazel und Maren
Thomas,
und,
ja, genau, weil sie halt sagen, dass wenn man gerade jetzt so ein bisschen weiß, wohin das alles geführt hat und was jetzt auch an neuen Beweisen für die Öffentlichkeit rausgekommen ist, dass das ja dann schon an wirklich knallharte Vorverurteilung und auch an wirklich Mobbing grenzt, ne? Also nicht nur grenzt, sondern dass es Mobbing ist. So kann man es ja.
Mobbing ist, glaube ich.
Das ist es schon, ja.
Ja, also Mobbing ist, glaube ich, nicht so krass.
Genau, es ist eigentlich Mobbing auf einem anderen Niveau nochmal und mit sagen wir mal, mit irgendwas in der Hand, was aber so dem guten Gedanken noch entspricht. Dadurch war das, glaube ich, sehr schwierig, das so vielleicht auch als Mobbing zu betrachten für viele, ne?
Ja, ich kann nicht für, ich weiß nicht, was die, muss man die fragen. Ich, keine Ahnung, was das war.
Ja.
Also, ich glaube, aus so einer eingebildeten moralischen Überlegenheit zu handeln, die Geschichtsbücher sind voll davon. Hm. Und es endet meistens nicht gut.
Ja.
Also, ich finde wichtig, dass man, wenn Leute auch bei mir vor der Tour stehen, ne, und sagen, die haben in Göttingen haben sie die Fans nicht reinlassen wollen und ihr müsst und ihr dürft nicht und haben die Fans attackiert, bespuckt und so. Hier sind Mechanismen am Werk, die nicht neu sind. Das haben Menschen schon immer gemacht. Und wenn du sagst, bist du schockiert darüber, dass die Menschheit ein Urteil bildet und dass es einen Mob gibt und so, das ist nicht neu. Also schlag ein Geschichtsbuch auf. Es gab das schon immer und es wird es auch immer geben, ne? Also ja. Es ist so die digitale Version von der Steinigung.
Ja, ja, deswegen ja auch dieser Begriff Hexenjagd und
ja,
so.
Ja, ne? Das ist alles.
Alles Psychologie der Massen. Also
ja, das ist nicht neu.
Ist immer das Buch, was ich empfehle, Gustave Le Bon, Psychologie der Massen, könnt ihr umsonst bei Spotify hören. Da steht, es ist 120 Jahre alt, da steht alles drin.
Ja. Ach krass, ja.
Ja, es ist. Der Mensch, ich meine, guck mal, letzten Endes leben wir leben in der modernen Welt mit aber Genen und Verhaltensweisen aus der Steinzeit so. Und die verändern sich nur minimal, also ja. Auf jeden Fall nicht so schnell, wie sich das außen verändert. Und über Generationen vergisst man dann natürlich auch gewisse Dinge und dann kommen die halt wieder und dann ne, wiederholt sich die, oder die Geschichte reimt sich. Sie wiederholt sich nicht eins zu eins, aber die Geschichte reimt sich und die Mechanismen, die aber dahinter stecken und die dafür sorgen, dass es sich reimt, das sind dieselben. So, weil der Mensch einfach so tickt und so auch gesteuert werden kann.
Das war für mich auch. Da ist viel Trost da drin, ne? Also sich nicht zu vergraben und was ist mir da passiert und oh Gott, wie ungerecht, sondern sagt, nee, das passiert jeden Tag, überall auf der Welt und das seit Tausenden und Tausenden von Jahren. Das ist nicht neu, das ist, so ist der Mensch, ne?
Und ich glaube
auch. Stehst du, du bist ja jetzt, wirkst du ja sehr positiv, sehr über den Dingen stehend, so. Ist das, hast du wirklich so alles jetzt so zu 100% so verarbeitet? Weil es ist ja schon ein harter, also ein krasser Unterschied von in der Klinik mit Suizidthemen, wie auch immer, und dann jetzt zu sagen, so ey, ist alles gut, wie es ist, ich stehe da drüber und lasse die Welt da im Außen so sein, wie sie ist, ich habe die Fülle im Herzen. So, das ist ja schon ein guter Weg.
Also ich weiß, wie das, was du sagst, ne, sich auf sich selber konzentrieren, im Inneren, Freunde, Familie, das ist der wichtige Kern. Da draußen ist ein Zirkus. Und das halt dem nicht mehr zu glauben, was da draußen passiert, sondern sagen, das ist halt ein Zirkus. Ne? Also mal bist du oben, mal bist du unten und die Leute positionieren sich.
Vielleicht ist das Leben ja eh nur ein Spiel und es geht darum, das Leben zu spielen und nicht unbedingt um das Spiel zu gewinnen.
Viele Facetten davon auf jeden Fall. Also das, was medial, das ist ja ein fucking Kindergarten.
Voll.
Also da kann mir doch keiner sagen, dass sie tatsächlich glauben, dass ich das gemacht habe.
Naja, ich glaube, 90% oder 80% glauben das. Ja.
Die da damals so nach vorne gegangen sind mit der Mistgabel.
Ja, das Spielen, das Spiel. Das ist ein. Ich habe ja viele von denen schon privat gesehen.
Ich viele nämlich nicht, deswegen.
Ja, das finde ich krass, das hätte ich nicht erwartet.
Die sind privat sehr, sehr nett zu einem Vergewaltiger. Also, das muss man sagen.
Und das ist aber. Aber unauthentischer geht's ja nicht.
Ja, Haltung gibt es nur, wenn die Kamera an ist.
Ja, das ist, ich meine, das kennt man ja so, aber dass es so krass ist, dass sie trotzdem noch mit dir einen mehr oder weniger guten Kontakt pflegen.
Ja, pflegen nicht, aber ja, man sieht aber, sich und man respektiert sich, man ist höflich und man sagt, ach krass, also ich wäre jetzt nicht höflich zu jemandem, wo ich glaube, beziehungsweise fest davon überzeugt bin, sogar andere Menschen davon überzeugen möchte, dass diese Person mit physischer Gewalt eine andere Person vergewaltigt hat. Also, ich glaube nicht, dass sie das. Und einige haben sich auch, sehr viele haben sich auch bei mir entschuldigt, also im Nachhinein für vergangene Aussagen gesagt, ey, würde ich nicht öffentlich machen, aber jetzt mit neuem Kenntnisstand ist es so.
Aber warum würden sie es nicht öffentlich machen?
Angst vor Cancel Culture.
Aber das dann ja auch wieder, keine Eier in der Hose.
Ja, ist ein fucking, deswegen, das, was da passiert, Multimillionäre mit Eitelkeit und einem Schulhofdenken, hat nicht mehr so viel Platz in meiner Seele.
Ja, es hat nicht so erwachsenes Verhalten oft an sich. Aber was ich nochmal jetzt zu diesem Hazel Brugger und Thomas Spitzer Thema, obwohl ich jetzt eigentlich, ich weiß ja nicht, ob du es gerade auf die beiden auch bezogen hast, ich wollte eigentlich sagen, ich glaube wirklich, dass die der festen Überzeugung sind, sich für das Gute stark zu machen. Aber gut, da weiß ich jetzt nicht. Eigentlich wollte ich das gerade sagen.
Also ich kenne Hazel Brugger von Nightwash, wir sind zusammen aufgetreten. Die fand mich immer gut, weil Jan Böhmermann mich doof fand. Und sie mag Jan Böhmermann nicht, deswegen fand sie mich aus Reaktion darauf immer cool. Und es war so, dass es eine neue Sendung von Brainpool produziert gab, die RTL Top News hieß. Und es sollte ein neuer Verschnitt von 7 Tage, 7 Köpfe werden. Ich weiß nicht, ob du da auch angefragt warst. Stimmt, oder was?
Weißt du noch? Weißt du gar nicht mehr da.
Ja, warst du da?
Nee, ich war dann nicht da.
Gab's ein Panel, Comedians drumherum, die Schlagzeilen der Woche.
Ja, ja, genau, so. Ich weiß das noch.
Und ich, da gab's einen Piloten, ne? Also man produziert sowas immer im Vorfeld, man tut Leute rein und dann müssen die quasi die Sendung einmal so spielen und dann bringt man diese Sendung an einen Sender und sagt, so könnte das aussehen, habt ihr Bock, das zu machen? Und da war ich in diesem Piloten drin, weil ich eine tiefe Freundschaft und Verbindung zu Brainpool habe und die mich gefragt haben, wir können es besser verkaufen, wenn du drin sitzt. Ich bin kein Fan von so Shows, aber für den Piloten habe ich gesagt, mach ich's. So, und dann saß ich bei einem Meeting und da wurde mir ein Einspielfilm gezeigt, der da läuft. Ne? Hier ist das Thema der Sendung und es ging irgendwie um, ich glaube, es ging um Corona-Impfung, das war Corona-Zeit. Mhm. Und habe ich mir das angeguckt und habe ich gesagt, boah, irgendwie, ich finde es nicht so lustig, bin nicht so ein Fan davon. So, dann habe ich die Aufzeichnung gemacht, die Sendung wurde verkauft, ist produziert worden und im Nachhinein wurde mir erzählt, dass Thomas Spitzer heißt er, der die Einspielfilme dafür gemacht hat. Die wollten Hazel für diese Sendung haben und Hazel hat gesagt, ich komme nur, wenn Thomas die Einspielfilme macht. Thomas hat die Einspielfilme gemacht, hat dann gehört, Luke fand die scheiße und dieser Job hat ihm wahnsinnig viel bedeutet. Es gibt ein eigenes Video dafür, Thomas hat einen neuen Job bei RTL und da erzählt er das 20 Minuten lang und ich bin der Creative Producer und die haben die Sendung nur gekauft wegen meiner Einspielfilme. So, jetzt kommt der Typ und sagt, die ist kacke. So, weil ich bin ihm noch nie begegnet. Ich weiß nicht, woher irgendeine Art Agenda herkommt oder diese wahnsinnige Wut herkommt. Mhm. Und dann folgte alles andere dahinter. Weil er hat den Job dann auch relativ
schnell. Vorher war alles cool bei euch eigentlich.
Ich kannte den nicht. Ich weiß nicht, wer das ist.
Ach so, aber die Hazel, mit der war alles
genau,
cool.
Genau, die kenne ich, aber ich wusste, die Frau von Hazel Brugger macht irgendwie
Die Frau von Hazel Brugger. Also,
ja, macht irgendwie Podcasts oder was. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kenne auch nicht jeden Kollegen. Wenn man ein Motiv sucht, da wäre eins.
Okay, aber es ist auch ja wieder nur ein Glauben, ne?
Das ist die einzige Verbindung, die ich herstellen kann. Weil ich mich immer gefragt habe, was Wer ist das?
Aber wer weiß, es kann ja theoretisch auch, ne, andere Gründe haben.
Genau, die Verbindung könnte auch irgendeine generelle Abneigung, könnte auch eine Form von Neid oder sonst was sein.
Ja, oder dass sie sich
sein,
mit Ines angefreundet haben oder so, das kann natürlich dann auch zu sowas führen, ne?
Ja, ich find's da halt immer interessant, dass man immer sagt, nee, es geht ja um eine Solidarität, aber die gibt's ja nicht mehr. Also, Ines ist ja in keinen Shows, in keinen Podcasts, in keinen...
Achso, es wird gar nicht eingeladen von den Leuten, die
also sich. Also ging's darum, Ines zu supporten oder mich zu versenken? Und der Support von ihnen ist nicht da. Und also ich habe immer das Gefühl, es ging da mehr um mich als um die Sache. Das ist nämlich auch in diesen Entschuldigungen. Es ging ja nie um dich, ne? Es ging ja um die Sache.
Genau, da hatte ich
das. Das ist der Tenor der Entschuldigung.
Wir wussten ja nicht, dass das. Ne? Und wir dachten, im Moment musst du verstehen.
Aber wir wussten ja nicht so. Dann haut man ein. Was sagst du denn dann? So.
Ich will die Menschen, ich kann auch, Hazel und ich will die nicht verändern. Ich lasse die Leute machen und aus diesem Verhalten kann man selber Schlüsse ziehen und die zeigen dir dann, was das für Menschen
ist. Was ich halt auch spannend finde, ist, dass viele jetzt sagen, Luke hatte doch immer schon so einen Ruf, aber es hat die Leute alle nicht interessiert. Sie haben alle mit dir zusammengearbeitet, mit dir abgehangen und so. Trotz dieses Rufes, auf den sie sich jetzt stützen irgendwie.
Und was ist das denn für ein Ruf? Also,
genau. Das weiß ich auch nicht.
Dass ich ein Fuckboy war oder was?
Ja, also so habe ich das verstanden.
Also ich komme ja aus so einer Zeit von How I Met Your Mother und hier Barney Stinson, der ich habe meine 200. Frau flachgelegt und oder Stifler bei American Pie. Das waren ja so meine oder unsere Millennial Role Models als Männer. Viele Frauen.
Sagen, unsere meine jetzt nicht, aber.
Ja, aber du bist auch damit groß geworden, oder? Also ja, Sitcoms
klar,
um 16 Uhr auf Pro7.
Man fand das witzig.
Haben viele Frauen weggeflankt, so. Und haben das als Sport betrieben. Und ich dachte, okay, das anscheinend, wenn einem die Möglichkeit gegeben ist, das zu tun, dann macht man das.
Aber guck mal, das ist voll die interessante Ansicht, woher das dann auch vielleicht teilweise kommt, ne? Weil das ja damals dann auch oft so gepusht und supported wurde in den Medien.
Dass wir ein toxisches Frauenbild haben als unsere Generation. Ich bin groß geworden mit einem Cartoon, wo, wenn eine Frau reinkam, dann ist dem Wolf so die Kinnlade runter und die Zunge so und die Augen so, oh geil. Das ist mein früh kindlich geprägtes Frauenbild, dass das nicht cool ist, dass das nicht in Ordnung ist.
Und dass sich das gerade deutlich ändert, ist super gut, ja.
Ja gut, aber dass du eine Frau attraktiv findest, das ist ja jetzt per se noch nicht toxisch.
So, nein, aber das ist ja dieses bisschen hinterhersabbernde, so, ne? Weißt du, so,
das. Ja, das wird ja Kindern oder ist uns als Kindern vermittelt
worden. Kinderserien.
Ja.
Genau, krass. Ja.
So. Ich find's gut, dass wir als Männer unser Verhalten hinterfragen. Und dass die Rechnung, die ich bezahlt habe, war viel zu hoch. Und ich bin zu etwas gemacht worden, was ich definitiv nicht bin, was nie einer gesagt hat, was ich bin. Es war einfach nur so, also nicht mal Ines hat gesagt, das sind Vergewaltiger. Gar nicht. Sondern das ist dann einfach so hängen geblieben und dann passt das. Aber wenn ein Kumpel zu mir sagt, oder ein Medienmensch, den wir alle kennen, mögen, der sehr bekannt ist und auch einer von den Guten ist, zu mir sagt, Alter, das, was dir passiert ist, davon habe ich einen ganzen Schrank voll und hoffentlich guckt bei mir keiner nach. Aber jetzt habe ich richtig Schiss, A, dass mir auch sowas passieren könnte und B, hinterfrage ich gerade jedes Date, was ich jemals hatte und ich gucke in jeden One-Night-Stand, obwohl ich verheiratet bin, wie ich das jetzt und hinterfrage das alles, dann finde ich es so eigentlich geil. Dann sage ich, okay, krass, dass mein untergehendes Schiff dafür gesorgt hat, dass andere Männer ihr Verhalten reflektieren.
Ja, und du hast dein eigenes Verhalten ja auch reflektiert dadurch.
Ja, komplett, ja.
Also, du würdest jetzt vielleicht auch nicht mehr mit Lena Meyer-Landrut schreiben.
Wenn man in einer Beziehung ist,
nein. Wenn man in einer Beziehung ist.
Luke, 0 points.
Aber jetzt, ich muss nochmal, sorry, dass ich nochmal dieses Hazel- und Thomas-Thema, weil ich will da noch eine Message mit rausbringen gerade.
Gerne.
An dieser Stelle, weil, nimm dir das Mikro.
Das Mikro ruhig. Hat keinen Bock auf die Message.
Also, scheiße. Ah. Also, meine Message ist, an auch Leute, die jetzt wieder Konsequenzen vielleicht für die andere Seite fordern, für Hazel und Thomas oder was auch immer. Ich glaube, wir können diese ganzen Mechanismen, über die wir ja auch die ganze Zeit geredet haben, die im Internet herrschen, die können wir nicht damit lösen, dass wieder, wenn jemand was falsch gemacht hat vielleicht, ja, in den Augen mancher Leute, dass man dann wieder drauf geht. Das, was damals bei Luke passiert ist, das hätte einfach nicht passieren dürfen. Und es muss, wenn sowas passiert, müssen Menschen die Zivilcourage aufbringen, zu sagen, das hier, das geht nicht, stopp. Aber nicht sich an diesem Spiel beteiligen und dass das eine Messerstecherei wird hin und her, weißt du?
Sondern dass es sich nicht hochschaukelt, sondern deeskalieren.
Ja, nicht Feuer mit Feuer, ne?
Dann ist es für mich nicht das, was ich mir wünsche von Social Media und gesellschaftlichem Zusammenleben.
Die radikale Mitte wäre eigentlich
XXM.
Ja. XXM, die radikale Mitte, das ist gut.
Ja, Partei, zack.
Voll.
Ja, ich habe natürlich total das Bedürfnis in mir, es gibt so Stimmen in mir, die einfach auf alle scheißen wollen, auf alle zeigen wollen und sagen, oh, was ist denn bei dir los? Ne? Also,
verstehe ich auch voll.
Weißt du, ich finde, dass sich dann dazu hinzustellen und zu sagen, ja, also das ist das Verhalten, das muss man einfach komplett. Also ich könnte ja jetzt auch einfach dieses Forum nutzen und sagen, so, jeder, der eine schlechte Erfahrung im Nachtleben mit Haselbrugger, Klaashäufer Umlauf oder sonst wem gemacht hat, ja, oder Klaas ist doch gut, ne, so Berliner, so hier, jeder, der eine schlechte Erfahrung mit Klaas gemacht hat, bitte schreibt sie mir und ich gebe die dann so an den Spiegel und mal gucken, ob daraus ein Artikel wird. Aber das kann ja auch nicht sein, ne? Also nicht Aug um Aug, nicht Zahn um Zahn, sondern
weil ich glaube, dann wird diese Dynamik niemals ändern. Wir müssen einfach diesen Mut aufbringen, wenn Menschen auf andere draufgehen, in Form eines Shitstorms, was auch immer, dass Menschen den Mut aufbringen, zu sagen, stopp. So, das finde ich super wichtig. Und nur so können wir dieses Social Media wieder sozialer aufbauen.
Ja, und vor allem muss man, glaube ich, auch differenzieren, um was es geht. Geht es um was wirklich klar bewiesen ist, was schwarz auf weiß so ist?
Ja.
So, und selbst dann ist natürlich, gibt es da ja auch Grenzen, aber es ist noch was ganz anderes, wo man im Prinzip keine Meinung zu haben kann, weil man einfach nicht die ganze Informationsbreite
natürlich hat. Natürlich. Und zu sagen, ich habe eine Meinung, Aber damit jetzt nicht loszugehen und den anderen niederzustechen, ja, das finde ich ja auch völlig legitim. Und genauso jetzt vielleicht zu sagen, das fand ich nicht in Ordnung von den beiden oder von wem auch immer, von welcher Seite auch immer, auf der man sich positioniert. Es geht aber trotzdem drum, in welcher Form. Das, was bei dir passiert ist, das darf einfach nicht nochmal passieren. Und es dürfen nicht so viele Menschen aus Angst ihre Fresse halten.
Ich glaube, wir müssen einfach weniger zuhören. Also
weniger zuhören. Ja. Ich bin immer für mehr zuhören, aber ja.
Ich glaube, also ich bin mir sicher, du wirst Social Media nicht ändern. Genau wie du die vollgekritzte Toilettenwand nicht ändern wirst. Indem du schaffst es nur, gesellschaftlich das zu verhindern, indem wir einfach sagen, vielleicht sollte das nicht so einen Wert haben, was irgendein anonymer Typ ins Internet reinbrüllt. Warum hat das eine, weißt du, im Kleinen ist es bei Fernsehsendungen so, 4 Millionen Leute gucken die Sendung und dann geht eine Zeitung hin und sagt, und das war im Internet los. Das haben irgendwelche profillosen Arschlöcher ins Internet geschrieben mit zu viel Zeit. Und dann werden 4 Tweets zitiert und damit ist die Sendung schlecht. Und die 4 Millionen Leute, die es geguckt haben und dabei Spaß haben, die sind diese anonyme, stille Masse, die dann nicht repräsentiert werden, die nicht abgebildet werden. Also ich glaube, es wird dazu führen, dass wir einfach weniger zuhören, was irgendwelche Arschlöcher ins Internet brüllen. Weil das sind,
Das natürlich auch.
Warum haben die die Kultur so in der Hand?
Ja.
Weil die breite Masse still ist. Sonst wär das, glaube ich, gar nicht möglich.
Ich denke an dein Statement, was ja, als ich in der Klinik war, so voller Liebe und Wärme, und da haben ja auch Leute dir daraus einen Dolch gemacht.
Aber das war aber erst, als die Bubble darauf losging, ne? Weil die ersten 3 Stunden waren nur Kommentare.
Ja, okay. Liebe in den Kommentaren, ja.
Und man kann ja auch bei YouTube, weil das Video gab es ja bei Insta und bei YouTube, ja, und bei YouTube kannst du ja die Like-Dislike-Ratio sehen, so, ne?
Ja.
Also wir sehen die, offiziell nach außen siehst du es ja nicht mehr. Aber da siehst du schon, dass es viel mehr Likes gab als Dislikes.
Mhm. So. Nur, dass deswegen, die Leute, die geliked haben, haben sich halt nicht so in den Kommentaren beteiligt, wie die Leute, die gedisliked haben.
Aber die Kommentare sahen dann natürlich so aus, oh, da kriegt sie jetzt einen Shitstorm und so. Und dann springt die Presse, wie du eben gesagt hast, springt wieder drauf an und dann hast du diese Kaskade.
Das ist ja auch unser K.O.-Tropfen-Bild.
Ja.
Das haben ja auch sehr viele Leute geliked. Also mehr Leute geliked als negativ kommentiert.
Ja,
voll. Das ist ja auch so.
Und die Kommentaranzahl natürlich, wenn viele Leute haben auch mehrfach kommentiert mit dem gleichen Account. Voll. Und da kann man jetzt auch nochmal zum Beispiel drauf eingehen, weil am Ende ging es da ja genau, also um diese Vorverurteilung, die bei dir passiert ist.
Ja.
Darauf war dieser Witz gemünzt und nicht auf Menschen, die Opfer von K.O.-Tropfen, von schlimmen Dingen geworden sind. Hab mich ja auch schon dafür entschuldigt, weil das hat Menschen verletzt, denen sowas passiert ist. Ich habe auch mit ein paar gesprochen und das tut mir unfassbar leid, aber das war natürlich nie der Hintergrund dessen, sondern es ging eigentlich darum, dieses ganze Spiel, worüber wir gerade die ganze Zeit sprechen, da mal zu sagen, so, und wir stehen trotzdem noch hier, wir beide sind noch hier, wir lachen und wir können auch über diese Vorverurteilung mittlerweile lachen, weil wir an einem Punkt sind, wo wir darüber hinausgewachsen sind.
Ja, das war ja so, dass das Bild von uns beiden hat ja jemand Ostereier gefunden, ich habe nur K.O.-Tropfen bekommen.
Mhm.
Zielte ja darauf ab, dass ich einen Witz gemacht habe 2013 bei TV Total, wo ich K.O.-Tropfen-Pointe. Würde ich heute auch nicht mehr machen, aber hat auch ProSieben gesagt, kannst du machen, TV Total hat gesagt, kannst du machen, Luca gesagt, kannst du machen. Publikum hat gelacht und zu dem Zeitpunkt gab es keinen Shitstorm.
Ja.
Dass man dann diesen Joke nimmt als, hier ist der Beweis dafür, dass er dann doch das gemacht hat. Das ist ja so krank.
Voll, und es hatte dir ja auch niemand vorgeworfen, K.O.-Tropfen verabreicht zu haben. Nee. Das heißt, es war ja überhaupt nicht im Sinne von irgendeiner Anzeige, ein Witz oder so, sondern wirklich
einen Witz macht, der
vielleicht auch. Ein Diss gegen die Medien, die da irgendeine Korrelation ziehen.
Ja. Zu TV-Total-Auftritt, ja.
Ja, das war ja der springende Punkt. Ja.
Und eigentlich umso geiler, dass dann so viele Leute ausgerastet sind. Also ich fand das total punktbestätigend.
Ja, es hat wieder gezeigt, was nämlich mit dieser Vorverurteilung passiert oder was passiert, wenn man was falsch macht. So.
Ja, aber du hast den dann ja noch, erstmal war ja nur der Spruch, dann hast du es ja unter dem Post erklärt.
Ja, weil ich dachte, die Menschen hatten gar nicht die Korrelation verstanden und dann dachte ich noch so, oh Gott, ja.
Ja, aber die wollen ja nicht.
Aber das war ja gar nicht mehr erklärbar.
Ja.
So, es war einfach, du bist jemand, der sich über Vergewaltigungsopfer lustig macht. So, völliger Quatsch, überhaupt sowas zu denken. Ich meine, dass man überhaupt darüber diskutieren muss. Ja, ja, ja. So, das ist ja schon irgendwie krank in der heutigen Welt.
Ja, und so, so traurig, weil es ist so schlimm, dass diese Dinge passieren. Und ja, das tatsächlich verstehe ich schon, dass das Menschen, denen sowas passiert ist, dass die verletzt. Ja, weil die damit was ganz anderes innerlich assoziieren. Das verstehe ich. Ne?
Ich verstehe das auch, aber trotzdem, da kommen wir wieder auf den Punkt Selbstverantwortung, Fremdverantwortung. So, kann ich jemand, wenn jemand Fremdes, den ich nicht persönlich kenne, irgendwas im Internet postet, was auch noch nicht mal böse gemeint ist, sondern ein Witz ist, der mag nicht der Geschmack sein oder vielleicht auch schlecht sein oder whatever. Aber wieso?
Ich weiß, aber ich habe natürlich da, so weit habe ich in dem Moment gar nicht gedacht. Ich hatte wirklich ja nur diese Fuck you-Haltung. So, ihr vorverurteilt diesen Menschen und so fuck you und hier sind wir und stehen irgendwo da drüber und können auch mittlerweile drüber lachen, so mit einem gewissen Abstand irgendwie.
Ja.
Ich habe sonst eigentlich nichts mehr. Wolltest du noch zu dem Fremdflirt mit Lena Meyer-Landrut was sagen, oder?
Hat sich nicht gelohnt.
Gut.
War's das, oder? Das war's, ne? Ich denke immer, haben wir noch irgendwas vergessen, jetzt für den Abschluss zu sagen, teilt das Video. Ne, sowas machen wir ja nie.
Kein Hate.
So. Kein Hate.
Ja, ich freue mich einfach schon auf die ausgedachten Begriffe, die hier drin stecken. Also ja, es wird wahrscheinlich wieder 10 Begriffe geben, die wir alle hier gemacht haben. Non-Apologies und Victim-Blaming und Doppelmoral.
Ja, ja.
Virtue-Signaling. Ach, okay. Ja, das ist so eine Gruppe von Menschen, die man denkt sich gerne einfach Begriffe aus, um Argumentationen zu gewinnen.
Toxische Positivität.
Ja. Vielleicht sind wir auch einfach nur Menschen, die sich getroffen haben, weil wir uns mögen und gesprochen haben.
Ja,
vielleicht.
Genau.
Vielleicht ist gar kein Virtue Signaling gemeint. Weiß ich nicht.
Oh Gott.
Wir sehen uns auf Tour. Tschüss. Ja.
Tschüss.
Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce Ilk.